Ich würde mir auch sonst wünschen, dass sich in der Politik viel ändert, was die Haltung angeht, um mit Kindern und Jugendlichen wirklich ins Gespräch zu gehen und in den Austausch zu gehen. Also, dass es wirklich mehr Formate gibt, wo Kinder und Jugendliche selber aktiv werden können, wo sie gehört werden können, dass wir in Deutschland Strukturen kriegen, in denen Kinder die Möglichkeit haben, sich auch wirklich systematisch und nachhaltig zu beteiligen. Also, das wäre ganz zentral, dass wir da einfach einen großen Schritt vorankommen.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Hallo, freut mich, dass du da bist, freut mich, dass ihr da seid. Ich bin heute hier mit Antje Funke von der Bertelsmann Stiftung und ich hätte direkt eine Frage. Und zwar heute geht es um Kinderarmut und ich weiß nicht, wie viele Leute von euch die Bertelsmann Stiftung kennen, aber was genau macht die Bertelsmann Stiftung eigentlich im Bereich Kinderarmut?
Wir machen eigentlich jetzt schon seit 10 Jahren etwa Arbeit in dem Feld zu dem Thema und wir haben relativ viele wissenschaftliche Studien nochmal gemacht, in denen wir uns näher damit beschäftigt haben, wie groß die Kinderarmut in Deutschland ist, was das aber auch für Kinder und Jugendliche eigentlich bedeutet, wenn sie in Armut aufwachsen und auch näher hingeguckt, was man eigentlich tun könnte, um Kinderarmut in Deutschland zu vermeiden.
Macht die Bertelsmann Stiftung eigentlich nur Sachen zur Kinderarmut oder habt ihr auch noch andere Schwerpunktthemen?
Nein, die Bertelsmann Stiftung ist ziemlich groß. Also wir machen ganz viele Themen. Also es gibt auch große Programme, die sich mit Kita und Schule zum Beispiel auseinandersetzen oder mit Aus- und Weiterbildung. Das ist jetzt mal so der Bildungsbereich. Es gibt aber auch Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten zu Europa, zu künstlicher Intelligenz, zu dem Wirtschaftssystem insgesamt in Deutschland oder auch zum Beispiel zu internationalen Fragen wie den BTI, den Bertelsmann Transformation Index und so weiter.
Super. Ich hätte die erste Frage, die ich habe, also die erste offizielle Frage, die ich habe, ist, ab wann gelten Kinder und Jugendliche als arm?
Also dann nutzen wir die zwei gängigen wissenschaftlichen Definitionen zur Armut. Und das eine ist, wenn Kinder in einem Haushalt leben, der weniger als 60% des mittleren Einkommens zur Verfügung hat, dann gelten die Kinder als arm. Das ist die sogenannte Armutsgefährdungsquote oder Armutsgefährdungsschwelle, die dann unterschritten ist. Und die zweite Definition, die wir nutzen, ist, dass Kinder und Jugendliche im Bürgergeldbezug oder SGB-II-Bezug aufwachsen. Da sagt man, auch das bedeutet eigentlich Armut oder Unterversorgung.
Okay. Und wie nehmt ihr das bei der Arbeit oft in der Bertelsmann-Stiftung auf? Also arbeitet ihr direkt mit Kindern oder macht ihr Studien mit Kindern und wie funktioniert das dann?
Es ist ganz unterschiedlich. Also um wirklich das Ausmaß von Armut irgendwie zu zeigen, da greifen wir vor allem auf amtliche Statistik zurück. Also das sind wirklich eigentlich eher wissenschaftliche Auswertungen, die wir in irgendeiner Form machen. Und da nutzen wir eben die Statistik des Statistischen Bundesamts oder der Bundesagentur für Arbeit und arbeiten natürlich auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen, die in dem Kontext forschen und uns helfen, sozusagen neue Erkenntnisse zusammenzutragen. Wir arbeiten aber auch durchaus direkt mit Kindern und Jugendlichen. Wir haben schon Projekte gemacht, in denen wir Kinder und Jugendliche selber befragt haben, was sie eigentlich brauchen, um gut leben zu können. Wir haben Peer-to-Peer-Workshops in ganz Deutschland durchgeführt, also wo Jugendliche, andere Kinder und Jugendliche gefragt haben, was sie eigentlich brauchen, um gut leben zu können und nicht ausgegrenzt zu sein. Und wir arbeiten auch mit dem Jugendexpertinnen-Team zusammen, was uns immer berät und zur Seite steht.
Deutschland ist ja ein Sozialstaat und du hast ja gerade ein paar Maßnahmen angesprochen, zum Beispiel Kindergeld, aber es gibt ja auch sowas wie die Kindergrundsicherung. Wie steht es gerade mit der Kindergrundsicherung in Deutschland? Wie sieht es da gerade aus?
Da sieht es ehrlicherweise nicht wirklich gut aus, sondern die Haushaltsverhandlungen oder das, was ich bisher daraus gehört habe, sozusagen in den Medien, zeigen eigentlich, dass es die Kindergrundsicherung nicht geben wird. Ich glaube, sie wird nicht mehr kommen, sondern momentan spricht man davon, dass eben nochmal eine Erhöhung des Kindergelds kommen soll in Höhe von 5 Euro und auch der Kindersofortzuschlag um 5 Euro erhöht wird. Aber das ist natürlich nicht die Kindergrundsicherung, die wir alle haben wollten. Also eigentlich kommt die Kindergrundsicherung nicht mehr, ist meine Einschätzung.
Gibt es ohne die Kindergrundsicherung genug Maßnahmen, in Deutschland, um gegen Kinderarmut anzukämpfen?
In meinen Augen gibt es momentan nicht genug Maßnahmen, um gegen Kinderarmut anzukämpfen, sondern die Kindergrundsicherung wäre wirklich wichtig gewesen und auch wirklich ein zentraler Schritt zur Bekämpfung von Kinderarmut, weil momentan ist einfach das System so, dass es total komplex ist, sehr bürokratisch ist, dass viele Leistungen von Familien gar nicht in Anspruch genommen werden, die es eigentlich gibt. Und die Leistungen reichen auch in der Höhe einfach nicht aus. Also das sehen wir ja zum Beispiel bei Familien im Bürgergeldbezug. Die bekommen ja soziale Unterstützung. Aber das, was wir Kindern und Jugendlichen da gewähren, reicht eben nicht aus, dass sie wirklich soziale Teilhabe erleben können und auch gleiche Chancen haben, in Deutschland wie andere Kinder aufzuwachsen.
Also es wird ja, um nochmal zurückzurudern, wenn es um die Kindergrundsicherung geht. Was ist das eigentlich genau? Wie setzt sie sich zusammen? Also das Konzept der Kindergrundsicherung, wie hätte sie sich zusammengesetzt?
Da gibt es ehrlicherweise ganz unterschiedliche Konzepte, aber das, was die Familienministerin jetzt eigentlich umsetzen wollte, das war, dass es einen Garantiebetrag gibt, der allen Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen soll und der eigentlich auch so etwa die Höhe des Kindergelds heute behalten sollte. Und dazu sollte es dann noch einen Kinderzusatzbetrag geben, der dann mit steigendem Einkommen der Eltern auch immer geringer wird, also abgeschmolzen wird. Das ist eigentlich so die ganz zentrale Idee. Vor allem sollten Leistungen, die wir heute haben, also heute haben wir das Kindergeld, wir haben den Kinderzuschlag, wir haben die Bildungs- und Teilhabeleistungen, wir haben x verschiedene Leistungen, die unterschiedlich beantragt werden und diese Leistungen sollten einfach zusammengeführt werden und es sollte einfacher für die Familien werden, das Geld wirklich zu beantragen. Deswegen gehörte dazu eigentlich auch eine Verwaltungsreform. Man wollte auch, dass die Familien einfach nur noch eine Anlaufstelle haben, wo sie eigentlich hin müssen, um die Leistungen für Kinder zu beantragen. Und das ist eben jetzt, glaube ich, nicht gelungen, sondern das ist jetzt vom Tisch. Und was noch ganz wichtig war, was auch zur Kindergrundsicherung gehört und was im Koalitionsvertrag auch stand, ist, dass wirklich der Betrag, den wir Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stellen wollen als Gesellschaft, dass der eigentlich neu festgesetzt werden sollte. Also wir wollten eigentlich da dran gehen und sagen, was brauchen Kinder und Jugendliche eigentlich in Deutschland, um gut aufwachsen zu können? Und da fordern wir immer ganz stark oder sagen, das ist eigentlich unabdingbar, dass wir Kinder und Jugendliche da auch selber fragen, was sie brauchen. Also so eine Neufestlegung der Existenzsicherung für Kinder wäre eigentlich unabdingbar gewesen und auch die ist nicht gekommen.
Wäre es also eigentlich eine gute Idee, wenn das Ministerium, das zuständig für die Kindergrundsicherung ist, dass dieses dann so eine Art beratendes Gremium von Kindern und Jugendlichen bekommt, die dann dazu beraten?
Ich glaube, das würde ganz vielen Institutionen in Deutschland gut zu Gesicht stehen, wenn sie so ein beratendes Gremium hätten, in dem sie auch die Stimme immer von Kindern und Jugendlichen hören würden und sich mit deren Bedarfen und Interessen und Sorgen auch auseinandersetzen würden. Auch ein Bundesfamilienministerium oder ein Bundesjugendministerium, was es ja auch ist, da wäre das mit Sicherheit total angebracht. Ich finde es aber auch zudem noch notwendig, eigentlich größer zu denken. Nämlich Kinder und Jugendliche wirklich systematisch und auch regelmäßig zu befragen, wie es ihnen geht und was sie brauchen. Wir haben in Deutschland schon Kinder- und Jugendstudien, aber wir haben keine so eine regelmäßige und systematische Befragung, die auf Dauer gestellt ist, aus der wir dann auch wirklich gute Daten für eine kind- und jugendgerechte Politikgestaltung haben. Also wo Kinder und Jugendliche selber sagen, was sie brauchen. Und ganz wichtig dabei ist, dass diese so eine Befragung nicht von Erwachsenen alleine konzipiert werden sollte, sondern dass man eigentlich vorher schon mit Kindern und Jugendlichen in Austausch geht, in Gruppendiskussionen, ihre Meinung einholt und sagt, zu welchen Themen wollt ihr denn eigentlich unbedingt gehört werden? Also das hat uns unser Jugendexpertinnen-Team auch mitgegeben, nämlich dieses fragt uns und fragt uns aber auch, was ihr fragen sollt. Also fragt uns schon ganz früh, um was es eigentlich geht.
Nee, unabhängig von dem Geld, gibt es noch andere Sachen, die Kindern und Jugendlichen, die in Armut leben, fehlen?
Ja, natürlich. Also Geld ist natürlich erstmal eine ganz wichtige Voraussetzung, weil es eröffnet einfach viele Handlungsspielräume und Handlungsmöglichkeiten. Deswegen finde ich das wichtig, das immer mitzudenken. Aber für Kinder und Jugendliche ist es natürlich auch total elementar, dass sie gute Schulen, gute Kitas und so weiter besuchen, die auch eine Armutssensibilität haben. Also die eben Kinder und Jugendliche, die von Armut bedroht sind oder gefährdet sind, dass sie nicht stigmatisiert werden, dass sie nicht sozusagen, dass ihnen Chancen nicht verwehrt werden, die andere Kinder bekommen aufgrund ihrer Herkunft und so weiter. Also da ist noch ganz viel zu tun im Bildungssystem. Und natürlich brauchen Kinder auch Räume, in denen sie sich aufhalten können. Sie brauchen Kinder- und Jugendzentren, in denen sie irgendwie ihre Freizeit verbringen können und da auch Angebote kriegen, gerade wenn zu Hause die finanziellen Spielräume eben enger sind als bei anderen Kindern und Jugendlichen.
Also dadurch, dass Kinderarmut einen großen Einfluss auf verschiedene Bereiche des Lebens haben, kann man natürlich auch sagen, dass dadurch, wenn Kinder in Armut aufwachsen, dass es für sie schwieriger wird, daraus wieder herauszukommen. Schauen wir es mal auf die Bildung an. Es hat ja einen sehr großen Einfluss darauf, in welchem Stadtteil man lebt, ob man es dann auf eine Universität schafft. Und das führt ja alles wieder so einen kleinen Teufelskreis. Gibt es da eine Möglichkeit, um aus diesem Teufelskreis herauszukommen? Hat man da eigentlich einen großen Einfluss drauf?
Also sagen wir mal so, es gibt diesen Teufelskreis und den beobachten wir auch in der Forschung. Das ist einfach für Kinder, die in schwierigen Lebenslagen aufwachsen, ungleich schwerer ist, sozusagen da rauszukommen. Und ich glaube, da müssen wir uns als Gesellschaft auch ehrlich machen. Also wir treiben immer so diese Erzählungsfrohens hier, dass ja in Deutschland jeder aufsteigen kann durch Bildung. Aber das ermöglichen wir eigentlich im Bildungssystem gar nicht mehr. Ne? Also wir sehen in den PISA-Ergebnissen zum Beispiel immer wieder, wie eng der Zusammenhang ist zwischen der Herkunft und vor allem der sozioökonomischen Herkunft und dem Bildungserfolg, den Kinder und Jugendliche haben. Das heißt, da müssen wir viel mehr hingucken. Und insgesamt würde ich sagen, das ist natürlich kein Automatismus. Also es das heißt nicht, wer in einer armen Familie aufwächst, hat gar keine Chancen in Deutschland, aber er oder sie hat es ungleich schwerer, wirklich einen guten Bildungsabschluss zu machen und sich auch danach zum Beispiel für eine Uni zu entscheiden. Das zeigt ja immer dieser sogenannte Bildungstrichter, der ganz deutlich macht, dass einfach Kinder aus Akademikerinnenhaushalten es zum Beispiel ungleich leichter haben, nachher später auch ein Studium abzuschließen, als es für Kinder möglich ist, die aus einer Familie kommen, die keinen akademischen Hintergrund hat und eben vielleicht auch weniger finanzielle Ressourcen.
Magst du einmal sozioökonomischen Hintergrund erklären?
Ja, sozioökonomischer Hintergrund ist vor allem die finanzielle Situation eigentlich in den Familien. Und da gibt es unterschiedliche Indikatoren, die man heranziehen kann. Einmal die finanzielle Situation und auch zum Beispiel den Bildungsstand der Eltern.
Jetzt hat dieser ja auch einen großen Einfluss auf das Privatleben, sage ich mal, oft von Kindern und Jugendlichen, jetzt so Freizeitaktivitäten, darüber hatten wir ja schon geredet gehabt. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, wie der Staat da unter die Arme greifen könnte? Eine Option war ja der Kulturpass, den es jetzt dieses Jahr und letztes Jahr für die Jugendlichen gab, für die Kinder, für die 18-Jährigen. Gibt es, soll es eine Form, so eine ähnliche Form weiterhin geben oder vielleicht auch extra explizit für Kinder, die theoretisch unter die Armutsgrenze fallen?
Das kann ich jetzt zum Kulturpass gar nicht genau sagen, da bin ich nicht richtig im Thema. Aber natürlich gibt es zum Beispiel ja mit den Bildungs- und Teilhabeleistungen Leistungen, womit man versucht, Kindern da Türen zu eröffnen. Aber die Leistungen sind einfach viel zu gering, ne? Also irgendwie 10 € im Monat für ein Hobby ist natürlich echt wenig Geld. Damit ist nicht viel sozusagen umsetzbar, vor allem wenn man überlegt, dass man für viele Hobbys ja auch noch Ausrüstung braucht oder ein Musikinstrument oder sonst irgendwas. Und das ist einfach gar nicht finanzierbar an vielen Stellen. Das heißt, da ist schon dringender Bedarf. Ich würde auch immer sagen, natürlich machen sich Kommunen und Stadtteile da auch vielfach schon auf den Weg und versuchen auch Kulturangebote kostengünstig bereitzustellen oder auch Musikschulen irgendwie für Kinder, die im SGB II oder Bürgergeldbezug sind, kostengünstiger oder auch kostenlos zur Verfügung zu stellen. Aber das ist halt sehr unterschiedlich in Deutschland. Das ist nicht überall gleich. Und es wäre aber ja eigentlich, finde ich, unsere Aufgabe als Gesellschaft, wirklich allen Kindern da Chancen zu ermöglichen. Und deswegen bräuchten wir eigentlich auch ein System, was überall irgendwie gilt und funktioniert.
Meine nächste Frage wäre, welche Hilfsprogramme gibt es für Kinder und Jugendliche, die dieses Thema unterstützen? Also, ich glaube, ich würde es weiterfassen in nicht nur, falls es das auch für Freizeitaktivitäten geht, aber generell, wenn man eine Anlaufstelle, wo man hingehen kann, wenn man Hilfe braucht.
Das ist insgesamt echt nicht richtig einfach zu beantworten, weil ich glaube, dass das in vielen Kommunen ganz unterschiedlich ist, wo Kinder und Jugendliche Anlaufstellen suchen können. Also das ist natürlich immer erstmal das Jugendamt, zu dem man schon gehen kann, wo aber, glaube ich, die Schwelle relativ hoch ist, sich an die zu wenden, auch als Kinder oder Jugendliche. Es gibt teilweise Familienzentren, es gibt die Schulsozialarbeit an den Schulen, ne, an die sich Kinder und Jugendliche wenden. Aber das ist genau auch einer der Punkte, wo wir besser werden könnten in Deutschland, wenn es nämlich wirklich überall Anlaufstellen für Kinder und Jugendliche gäbe, wo sie hingehen können, wenn sie sich in ihren Rechten verletzt fühlen oder wenn sie Hilfe brauchen und so weiter. Und das haben wir nicht systematisch. Also da müsste man auch mehr hingucken und müsste wirklich gucken, dass für alle Kinder klar ist, wo können sie Hilfe bekommen und dass die Schulen zum Beispiel auch darauf hinweisen, wo Kinder und Jugendliche hingehen können und wo sie eben dann Unterstützung auch bekommen in jeder Art. Also egal, ob es um finanzielle Unterstützung geht oder um Beratung, wenn es Ärger oder Stress mit den Eltern gibt oder wenn eben sie Zugang suchen zu bestimmten Freizeitaktivitäten oder sonst irgendwas. Das müsste eigentlich besser koordiniert sein. Aber ich will es auch nicht alles schlecht reden, weil es gibt auch in vielen Kommunen schon Sachen und viele Kommunen bemühen sich da auch schon sehr. Aber es ist jetzt eben nicht so für mich möglich zu sagen, na, das ist immer diese eine Stelle und da könnt ihr immer hingehen und da, ne, findet ihr dann auch Rat und Hilfe. Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich in Deutschland.
Kannst du bei Kommunen, die das zum Beispiel jetzt zurzeit sehr gut machen, Beispiele nennen? Vielleicht als Inspiration für andere Kommunen?
Möchte ich jetzt ungern irgendwie so eine Kommune hervorheben, aber es gibt einige, die sich auf den Weg gemacht haben. Monheim ist so eine der Kommunen, die da ganz gut unterwegs sind und die sich bemühen. Es gibt auch Kommunen, die sich aufmachen, kinderfreundliche Kommune zu werden und da auch stärker drauf zu gucken, wie sie Kinder berücksichtigen und Kinderrechte irgendwie wirklich umsetzen können. Also da gibt es unterschiedliche, aber da würde ich jetzt niemanden so hervorheben wollen.
Gibt es eine politische Maßnahme, die du dir wünschen würdest in Zukunft, um das, um dieses Problem besser in den Griff zu bekommen?
Ja, natürlich, ich würde mir eine echte Kindergrundsicherung wünschen. Das wäre wirklich großartig, wenn man da noch mal rangeht oder wenn das jetzt nicht tatsächlich im Sande verläuft. Das wäre jetzt wichtig, um Kinderarmut zu vermeiden. Und ich würde mir auch sonst wünschen, dass sich in der Politik viel ändert, was die Haltung angeht, um mit Kindern und Jugendlichen wirklich ins Gespräch zu gehen und in den Austausch zu gehen. Also, dass es wirklich mehr Formate gibt, wo Kinder und Jugendliche selber aktiv werden können, wo sie gehört werden können, dass wir in Deutschland Strukturen kriegen, in denen Kinder die Möglichkeit haben, sich auch wirklich systematisch und nachhaltig zu beteiligen. Also das wäre ganz zentral, dass wir da einfach einen großen Schritt vorankommen.
Gibt es eigentlich irgendetwas, das Jugendkinder und Jugendliche machen kann, um in der Politik das Thema Kinderarmut noch ein bisschen größer zu machen?
Ich glaube, das Thema immer wieder deutlich zu machen, auch in ihren Kontexten, in denen sie unterwegs sind, also in der Schule auch mal nach diesem Thema zu fragen oder auch natürlich in ihrem Bekanntenkreis darauf aufmerksam zu machen und auch mal vielleicht, sage ich mal, die eigene Bubble so ein bisschen zu verlassen und auch zu gucken, wie geht es eigentlich anderen Kindern und Jugendlichen in Deutschland, weil ich glaube, das ist auch ein Problem in Deutschland, dass es häufig so ist, dass Kinder und Jugendliche, genauso wie Erwachsene, gar nicht wissen, wie die Lebensrealität von anderen aussieht, die in anderen Verhältnissen aufwachsen und vielleicht auch in schwierigeren finanziellen Verhältnissen aufwachsen. Also da offen zu sein und hinzugucken und vielleicht auch mal den Kontakt zu suchen, das wäre mit Sicherheit wichtig und natürlich auch gegenüber der Politik laut zu sein, also für faire Chancen zu demonstrieren, sich zu engagieren in verschiedenen Projekten und so weiter. Das ist total wichtig. Aber es ist natürlich auch nicht nur die Aufgabe von Kindern und Jugendlichen, sondern ich sehe da schon die Verantwortung auch sehr stark bei Erwachsenen.
Also, falls ihr euch schnell mal für dieses Thema einsetzen wollt, habt ihr hier gute Tipps dazu. Also, werdet laut, spricht mit Erwachsenen, spricht mit der Politik, wenn ihr könnt. Es freut mich sehr, dass du da warst und die Fragen beantwortet hast. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Guckt, schaut euch auf jeden Fall unsere anderen Podcasts auf Salon5- auf Instagram an oder auf unserer Webseite und schaut euch unseren anderen Content an. Das war's von der Bromance. Antje, möchtest du noch irgendwas sagen?
Ich kann nur einen herzlichen Dank sagen und ich hoffe, dass an dem Thema was passiert.
Okay, dann bis zum nächsten Mal.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.